Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Martin Mayer.
Herzlich willkommen. Zwischen den Jahren sprechen wir über ein Thema, das uns 2019 im Deutschlandfunk Kultur ganz intensiv beschäftigt hat: den Klimawandel. Er treibt die Jugend auf die Straße, die Politiker in einen Konferenzmarathon, und uns allen ist irgendwie schon klar, da kommt was auf uns zu. Aber was genau eigentlich? Können wir die Erderwärmung noch stoppen? Und warum hat der traurige Eisbär auf einer Scholle in der Arktis mehr mit uns zu tun, als wir denken? Beantworten kann all das Antje Boetius. Sie ist die Chefin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Frau Professor Boetius, zwischen den Jahren zieht man ja immer so gerne Bilanz. Wie fällt denn Ihre aus in puncto Klimaschutz?
Ja, das ist dieses ganze Jahr so hin und her gesprungen, weil natürlich, wenn wir jetzt erstmal mit Deutschland anfangen, auf der einen Seite es so wichtig ist, dass die Regierung sich noch entschlossen hat, die Versprechen der Großen Koalition anzugehen und ein Klimaschutzpaket auf den Weg zu bringen, von dem wir dann aber zugegebenermaßen als all die Wissenschaftler, die im inneren oder entfernteren Kreisen auch mit Beratung zu tun hatten, dann erstmal enttäuscht waren. Und dann kurz vor Weihnachten gibt sozusagen aus dem Paketchen noch die ersten Schritte in Richtung Paket. Da tut sich noch mal was, das eben doch erkannt wird, wir müssen schon das Steuer so in die Hand nehmen, dass dann auch für den Bürger, für die Bürgerin etwas Merkbares herauskommt, und merkbar im Sinne von die Logik des Klimaschutzes, also nicht mehr so viel CO2 in die Atmosphäre, dass die Verbesserungen, die man ja messen kann, da wirklich auch für den Bürger sichtbar in die richtige Richtung geht. Das erwarten alle, und jetzt haben wir die Hoffnung, dass das auch nun kommt. Vor allen Dingen, weil ja auch noch Europa eins draufgesetzt hat und mit dem neuen Green Deal dann auch der Hoffnungsrahmen noch etwas besser geworden ist.
Vielleicht bleiben wir kurz noch im Moment in Deutschland. Vor Weihnachten gab es eine Einigung. Es wird so aussehen, dass CO2 teurer wird, also die Bepreisung. Gleichzeitig steigt die Pendlerpauschale, was dazu führt, dass Autofahren zur Arbeit eigentlich reizvoller wird. Weil Sie gerade gesagt haben, Dinge müssen zusammenpassen. Ist das zum Beispiel was, was zusammenpasst in Sachen Klimaschutz aus Ihrer Sicht?
Das geht vor allen Dingen darum, Maßnahmen zu finden, die schnell wirken. Und es ist ja klar, dass Menschen, die zu entfernteren Arbeitsplätzen gelangen müssen, jetzt nicht so einfach vom einen Tag auf den anderen das dann hinbekommen mit dem derzeitigen Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. Da müssen wir auch ehrlich miteinander sein. Das braucht viel Investition in Infrastruktur, bis das mal wirklich Spaß macht. Und dann gibt es auch noch Regionen, wo das eben sowieso noch lange nicht möglich sein wird. Und deswegen geht es jetzt aber darum, die schon können, denen einen Anreiz zu geben, umzusteigen. Und zweitens mit diesem CO2-Preis ja auch was Wichtiges zu tun, nämlich bei dem Stromgesetz, dem EEG-Gesetz, dann nachzusteuern, sodass es gleichzeitig auch wieder günstiger wird für den Bürger, Strom zu nutzen, damit aber teurer wird, da drin Kohle und Gas und Öl zu nutzen, und die regenerativen Energien also so einen etwas mehr Aufwind bekommen. Das ist ganz wichtig dafür, dass uns der Umbau, der uns Bürgern versprochen wurde, auch gelingen kann.
Weil Sie diesen Umbau angesprochen haben, wenn wir vielleicht mal auf die Weltebene gucken, auch in diesem Monat war ja die UNO-Klimakonferenz, die zu Ende gegangen ist, und ich habe mal im Abschlussdokument nachgelesen, da heißt es, alle Staaten werden ermutigt, die höchstmögliche Ambition als Reaktion auf die Dringlichkeit, Zitat Ende, zu zeigen. Geht Ihnen eigentlich das Messer in der Tasche auf, wenn Sie solche Worthülsen hören?
Nein, ich bin ja eigentlich ein Pazifist, oder um mit Michael Jackson zu sprechen, I'm a lover, not a fighter. Aber ich habe da auch am Bildschirm geklebt. Der Livestream lief bei mir praktisch den ganzen Sonntag durch, Samstag auch schon, aber da ist ja dann nicht zu einer Entscheidung gekommen. Und dann zeichnete sich eben ab, dass leider in den großen nächsten Schritten, nämlich einen Weg zu finden, die CO2-Bepreisung mit Emissionshandel, mit anderen Gestaltungsmaßnahmen so hinzubekommen, dass wir international weiterkommen, das hat alles nicht geklappt. Das zeichnete sich vorher schon ab irgendwo, also da war ich einigermaßen gefasst, aber dann die Redebeiträge von Brasilien, die ja zuerst noch versucht haben, überhaupt die schon abgestimmten Texte zu Land und Ozean als wesentliche Bereiche von Klimaschäden herauszunehmen, da war ich wirklich dann sehr wütend, als ich das gehört habe, aber Gott sei Dank haben dann die Vehemenz, mit der ja diesmal aber auch die Inselstaaten gesprochen haben. Tuvalu vor allen Dingen, die erste Südseeinsel, wo die Menschen umsiedeln müssen, weil die Insel bis in den nächsten 20 Jahren nicht mehr bewohnbar sein wird. Aber auch viele andere Staaten, die afrikanische Liga, also haben viele zusammengehalten und gesagt, reißt euch zusammen. Und das hat zumindest geklappt.
Aber Brasilien ist ein Land, Australien war eines.
USA zum Verzweifeln.
Zum Teil Indien. Die USA haben sich von Abkommen komplett verabschiedet. Andere Länder hängen sich so ein bisschen dran. Und jetzt haben wir in Deutschland so ein kleines Klimaschutzpaketchen. Lohnt sich das denn überhaupt?
Da muss man aufpassen, weil natürlich, wenn man jetzt sagt, nur jetzt die Emissionen von Deutschland, dann ist das nur 2,2% global. Nur in Anführungszeichen, weil man muss mal überlegen, wie viele Menschen bei uns wohnen. Da sind wir also weit über dem, was uns eigentlich zusteht. Es geht ja aber gar nicht so sehr darum, sondern es geht in dem ganzen Rahmen darum, wie können wir in Deutschland, dem Land der Erfinder, der Dichter und Denker, uns selbst in eine Position bringen, wo die gesamten Innovationen, die Hightech, alles, was man braucht, um in die nachhaltige Welt zu kommen, wie wir alle wollen. Und da dürfen wir nicht schlafen. Wir müssen ja eine Lösung dafür finden, dass so, wie wir jetzt von den existierenden Automobilindustrien abhängen im Bereich der Jobs in Deutschland, das wird nicht für immer so gehen. Die Kohlearbeitsplätze hören auf, dafür steigt die Möglichkeit im Bereich Wind- und Solarenergiearbeitsplätze, die auch schon viel mehr sind und so weiter. Dieser Umbau, für den brauchen wir jetzt erstmal einen Rahmen, in denen wir uns in Deutschland entwickeln können. Dann haben wir natürlich auch Ziele in Europa, wo schlicht und einfach, wenn wir die nicht schaffen, wir gigantisch viel Geld bezahlen müssen. Und dann haben wir auch noch natürlich einfach diese Frage Vorbild sein. Also unsere Regierung verhandelt ja im Namen von uns Bürgerinnen und Bürgern Klimaschutzziele, auch international. Und dann ist es natürlich einfach für ein Land wie China, mit dem wir sprechen müssen, oder für ein Land wie Brasilien, mit dem wir sprechen, mit dem Finger auf uns zu zeigen, zu sagen, was verhandelt ihr mit uns? Ihr könnt es ja selber gar nicht und da müssen wir raus.
Und wir sehen uns ja gerne auch als Musterschüler in Deutschland in Sachen Umweltschutz. Was würden Sie uns denn für eine Schulnote geben?
Oh, und wir haben eine schlechte Schulnote bekommen. Es gibt ja neue Rankings und da habe ich auch hingeguckt. Deutschland ist extremst abgerutzt auf dem Platz der guten Klima- und Umweltschützer. Aber am wichtigsten ist ja wirklich, dass es einen klaren Auftrag des Wählers gibt für die Regierung. Und das darf nicht passieren, dass das, was schon eigentlich gesetzt ist, dass wir davon so weit abkommen, wie es jetzt zuerst ausgesehen hat mit dem Klimapaket. Aber jetzt im Moment bin ich auch froh, weil ja die nächsten wichtigen Schritte, also ein etwas mutigerer Preis, mit dem man einstieg, bei gleichzeitiger Entlastung der Bürger beim EEG, bei gleichzeitig aber auch der Möglichkeit, den Preis anzuziehen und nachzusteuern, da sind jetzt noch im letzten Moment einige Schritte nachgezogen worden, offensichtlich durch die Verhandlungsstärke der Grünen.
Haben Sie das Gefühl eigentlich, dass die Deutschen wirklich mitgehen oder sind das immer dann auch so Lippenbekenntnisse? Weil wenn man sich anguckt, wir fliegen so viel wie nie zuvor, also reden und handeln klafft ja sehr auseinander.
Also Umfragen zeigen erstmal, dass es einen wirklich enormen Aufwind gegeben hat im Bewusstsein der Deutschen, vor allen Dingen durch die große Sichtbarkeit der jungen Menschen, die das einfordern, die zu Hause mit ihren Eltern diskutieren, die mit den Nachbarn diskutieren. Das Land ist in Bewegung gekommen und die Umfragen zeigen, Klimaschutz ist für den deutschen Bürger und Bürgerin auf Platz 1 gerückt. Vor Arbeitsplatzsicherheit zeigt die letzte Umfrage und auch die Forderung auf die Wissenschaft hören. Dafür gab es auch Umfragen. Eine haben wir bei Wissenschaft im Dialog dazu auch veröffentlicht. Auch dort ein ganz starkes Signal der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen diese Stimme der Wissenschaft in politischer Handlung und Entscheidung. Das sind alles gute Zahlen. Dann ist eine Umfrage rausgekommen, die zeigt, jeder inzwischen tut etwas. Es kann eine kleine Maßnahme, eine große Maßnahme sein, aber im Durchschnitt tut jeder was. Schon mal fantastisch, dass wir diese Haltung eingenommen haben. Aber wenn man dann das in CO2-Einheiten umrechnet, dann kommt halt raus, Moment mal, ein paar Sachen gehen hier schief, weil manchmal auch das Verständnis fehlt. Zum Beispiel, dass das Fliegen immer noch von dem Transportwesen eher so bei 15% der Energie liegt. Aber Autos, das ist das ganz große Thema und da müssen wir ran.
Und Sie haben es gesagt, auf die Wissenschaft stärker hören. Da ist ja in diesem Jahr was Bemerkenswertes passiert. Die Leopoldina, das ist die älteste Wissenschaftsakademie in Deutschland, hat der Politik ein sehr klares Zeugnis in Sachen Klimapolitik ausgestellt. Und zwar ist es verheerend. Sie sind Sprecherin dieser zuständigen Arbeitsgruppe. Was hat Sie als Wissenschaftlerin zu dieser klaren Kritik bewogen?
Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig und wir haben uns als Wissenschaftler auch zum Teil gestritten. Dürfen Wissenschaftler Forderungen stellen, so wie Kinder Forderungen stellen? Und dann heißt es natürlich, naja, also eigentlich ja nicht. Wissenschaft forscht, Wissenschaft kommuniziert ihre Erkenntnisse, aber das Fordern dann, das machen dann andere, das Interpretieren und Fordern. Aber wissen Sie, wir alle sehen Wissenschaft auch irgendwo als Beruf und auch als Kultur und als auch als Aufgabe. In der Wissenschaft geht es ja darum, die Wahrheit zu suchen, über die Wahrheit auch zu diskutieren, schon von Anfang an. Kann man bis ganz Aristoteles zurückgehen, da wurde das schon eingefordert, dieser Dialog. Und wenn wir dort zusehen als Wissenschaftler, dass die Gesellschaft immer mehr gigantische Risiken eingeht, für die Zukunft eben, dann sind wir gefordert, auf Risiken hinzuweisen. Genauso wie es auch Mediziner tun, so müssen wir Umweltwissenschaftler und Klimawissenschaftler sagen, auf dem Pfad, auf dem wir sind, da kommt eine Katastrophe.
Aber Sie gehen weiter, Sie haben Forderungen. Was zum Beispiel?
Ja, wir haben dann uns die Frage gestellt, da ja Deutschland, also da die Regierung sich Klimaziele für 2030 und 2020 auch schon gestellt hat. Und 2020 werden wir eben nicht halten, das hat ja die Regierung selbst auch zugegeben. Dann ging es darum, 2030, ja, kommen wir denn wenigstens an die Ziele dran? Denn wenn wir nicht rankommen, müssen wir ja ein paar 60 Milliarden Euro Strafe zahlen. Und dann haben wir versucht, als Wissenschaftler aus allen Disziplinen zusammen zu zeigen, nein, im Moment kommen wir da nicht ran. Was müsste man tun, damit man die Klimaziele 2030 noch erreicht, die jetzt auch nochmal von der EU verschärft werden? Dann werden die Strafen auch noch größer. Und das, da haben wir eingefordert, das, was schon versprochen wurde, das auch einzuhalten und haben Maßnahmen vorgeschlagen, mit denen man das einhalten kann.
Ein Beispiel?
Ein Beispiel ist natürlich das, was in der Bevölkerung auch zuerst dann nicht so gut angekommen ist, nämlich zu sagen, es braucht eine CO2-Bepreisung. Das kann man aus wissenschaftlicher Sicht einfach erklären. Jeder Bürger zahlt Steuern für die Müllentsorgung und das tun wir auch, weil wir nicht gerne hätten, dass alle Menschen ihren Müll einfach so auf die Straße schmeißen. Die Atmosphäre ist eine kostenlose Müllhalde. Jeder darf sein CO2 dort entladen und die Schäden aber wiederum bezahlen die Bürger. Also kann man doch einfach sagen, na, dann muss es eben erstmal eine Müllsteuer für CO2 geben. Und das ist der erste große Vorschlag, auf den ja auch schon viele Länder setzen. Von Schweiz bis Kanada gibt es schon Länder, die das ausprobieren. Norwegen macht es schon lange. Und es zeigt sich, dass dieser Preisimpuls doch einiges im Verhalten ändern kann.
Nun gab es aber auch kritische Töne von Wissenschaftlerinnen und Forschern, die sagen, die Wissenschaft soll beschreiben, was ist, aber nicht sagen, was zu sein hat. Was entgegnen Sie da?
Naja, also wir als Akademie und auch viele Wissenschaftler jenseits der Akademie, wir sind ja von der Politik auch beauftragt worden, Gutachten zu schreiben. Und die Frage lautete dann immer, wenn wir die Ziele erreichen wollen, was wir ja den Bürgern versprochen haben, wie machen wir das? Welche Maßnahmen gelingen schnell? Wie kommen wir da dran? Und diese Frage müssen wir natürlich als Wissenschaftler beantworten können. Wenn dann aber unsere wissenschaftlichen Vorschläge nicht gehört werden oder nur teilweise umgesetzt werden, dann können wir als Wissenschaftler schon auch die wissenschaftlichen Lösungsschritte verteidigen und sagen, Moment mal, wir haben euch empfohlen, so könnte es gehen, jetzt nehmt ihr das nicht an, das müsst ihr schon der Bevölkerung erklären, weil wir Wissenschaftler waren jetzt klar in dem, was es braucht. Und wenn das aber so auseinanderweicht zwischen Regierung und Wissenschaft, dann können alle Bürgerinnen und Bürger, zu denen wir Wissenschaftler uns auch zählen, natürlich Erklärungen einfordern. Und so ist das immer noch Teil unseres wissenschaftlichen Auftrags.
Umsetzen können Sie es am Ende dann nicht, weil dann müssten Sie in die Politik gehen.
Ja, wir können es nicht direkt umsetzen, wobei auch hier natürlich bei der Wissenschaft selbst auch Experimente laufen und Fragen auch laut werden. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden auch gerne alle in Vorbildfunktionen und wollen gerne wissen, wie probieren wir denn das jetzt schon mal aus, wie man also jetzt effizienter wird im Energieverbrauch, wie man CO2 einspart. Nein, aber umsetzen kann es natürlich am Ende nur der Staat als Ganzes, die Industrie, die Bürgerinnen und Bürger und die Politik zusammen. Das geht, kein einzelner Sektor kann das alleine. Aber da gibt es ja immer noch Themen, über die wir sprechen müssen. Und es ist dann traurig, also viele Schülerinnen und Schüler, mit denen ich spreche, finden es sehr traurig, wenn man als Wissenschaftler sagen muss, klar ist es wichtig, dass ihr was beitragt, aber das alleine reicht nicht. Es muss wirklich auch einen Umbau geben und das müssen wir als Wissenschaftler einfordern.
Und umsetzen muss es die Politik. Haben Sie eigentlich mal überlegt, in die Politik zu gehen?
Nö, habe ich nicht. Ich liebe das Forschen. Ich habe einen ganz hohen Respekt vor dem Berufsweg, Politik, weil das ein ganz schwieriger Weg ist. Meistens ist man der Feind und der Buhmann von allem. Wenn man die Vertrauenswerte der Politik anschaut, dann ist das manchmal erschreckend, wenn man mitkriegt, wie Politikerinnen und Politiker, die ja für uns Bürger arbeiten, beschimpft werden und bedroht werden. Ich habe wirklich hohen Respekt für die, die diesen Berufsweg einschlagen. Aber er verlangt eben auch eine Art des Handelns, eine Art der Kompromissfähigkeit, des Ausgleichens, wo ich anders gestrickt bin. Für mich ist die richtige Rolle hinschauen, zu erkennen, wie verändern sich unsere Natursysteme, was haben wir Menschen damit zu tun und dann klar und deutlich darüber sprechen. Das ist die Rolle, in der ich mich wohlfühle.
Wir sprechen im Deutschlandfunk Kultur mit Antje Boetius. Sie leitet das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung und ist auch eine der gefragtesten Beraterinnen der Politik zum Thema Klimawandel. Frau Boetius, lassen Sie uns ein bisschen mehr noch über Ihre eigentliche Arbeit sprechen, die ja im tiefen Eis stattfindet, unter anderem in der Arktis. Was ist die Arktis für Sie?
Das ist für mich ein unglaublich wichtiger und besonderer Teil unserer Erde, die, wenn man in die Erdgeschichte schaut, ja auch essentiell ist für unsere Zivilisation. Mindestens in den nördlichen Breitengraden. Die Arktis ist ein Ozean mit einem Eisdeckel drauf, umrandet auch von gefrorenem Land und in Grönland zumindest großen Gletschermassen. Und dieses gefrorene weiße Schild in der Arktis ist da, seitdem es uns Menschen überhaupt gibt. Und ist auch wahrscheinlich, und das ist ein wichtiger Auftrag an die Forschung heute, ein Teil unserer Klimastabilität, innerhalb derer wir dann eben die Technologien, die Infrastrukturen bis zu den großen Städten bauen konnten als Menschen.
Warum ist das so wichtig für uns?
Das eine ist, wenn man sich eine weiße Landschaft vorstellt, wie die Arktis eben ist, dann weiß man ja, dass das weiße Sonnenlicht zurückreflektiert. Und das Zurückreflektieren bedeutet also auch eine Verhinderung einer starken Erwärmung der Erde durch Sonnenlicht, wie sie in den dunkleren Regionen vorkommt. Dort, wo das Eis schmilzt, dort, wo das Meereis bricht und der dunkle Ozean vorschimmert, verstärkt sich sofort die Erwärmung. Und wenn der Gradient zwischen der eiskalten Arktis und den wärmeren Tropen kleiner wird, dadurch, dass die Arktis so warm wird, dann gibt es eine Veränderung eben der großen Wetterlagen, die wir haben, der Starkwinde, so dass wir mit viel mehr Extremwetter, vor allen Dingen Dürre, rechnen müssen. Und das alles ist selbst für uns hochtechnologisierte Menschen eine Bedrohung. Wir wissen ja alle, was mit den Transportwesen passiert, wenn es mal zu viel schneit oder zu doll regnet oder auch zu heiß wird. Dann bleiben Züge stehen, dann kann man nicht mehr den Verkehr nutzen, Flüsse treten über. Also dieses Verständnis, dass wir Erdteile haben, Erdbausteine, die für uns Menschen essentiell sind zum Leben, das ist das, was wir jetzt besprechen müssen, weil darum geht es eben auch bei Klimaschutz.
Deutlich gemacht wird das ja oft mit dem traurigen Eisbär, der auf der Scholle steht. Ich habe gesehen, Sie machen das auch in Vorträgen gerne und stellen den vorne weg. Warum?
Der Eisbär oder auch das Walross, auf die ich oft eingehe in Vorträgen, sind Ikonen der Polarregionen. Und mir ist es wichtig, jenseits von der Temperaturänderung oder von der Frage, wie weit schmilzt das Meereis, auch über das Leben zu sprechen. Denn ich bin ja Biologin, aber grundsätzlich muss es uns Menschen ja auch darum gehen, dass diese Lebensvielfalt, die unsere Erde ausmacht, dass wir die schätzen, dass wir die respektieren, dass wir uns darum kümmern, was wird mit den Lebewesen um uns herum. Und ja, die großen marinen Säuger, wie der Eisbär und das arktische Walross, die leben, die brauchen das Eis, das Meereis als Lebensraum. Und wenn das verschwindet, was wahrscheinlich in der nächsten Generation mindestens einen Sommer mal passieren wird, dann gefährden wir diese Arten oder sie erlöschen sogar vor unseren Augen, obwohl wir das alles wissen. Die Zusammenhänge sind bekannt. Und deswegen benutze ich diese Ikonen der Arktis, weil es doch dann einfacher den Menschen fällt, zu verstehen, da ist etwas, um was es sich auch zu kämpfen lohnt, da ist etwas, was sich zu schützen lohnt. Das lässt sich anhand vom Leben besser erklären als von der nicht belebten Natur.
Nun gibt es unter Leitung Ihres Instituts im Moment die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Da sind Wissenschaftler gestartet und lassen sich jetzt im Eis einschließen und einfrieren. Das klingt eigentlich nach einem Albtraum.
Ja, also das ist ein fantastisches Experiment, was ja vor uns zum ersten Mal und dann auch gleich zum letzten Mal Fridtjof Nansen, der große Polarforscher, gemacht hat. Er hat sich mit seinem Holzschiff der Fram einfrieren lassen, und um zu zeigen, dass es eine Eisdrift gibt. Und er hat auch dabei herausfinden wollen, wie tief ist eigentlich der Ozean, dass es überhaupt ein Ozean ohne Kontinent in der Mitte ist. Also nicht wie die Antarktis, sondern ganz anders. Das war auch Teil seiner Forschung. Und vor 127 Jahren ist also das erste Bewusstsein über die enorme Saisonalität des Klimas und des Eises entstanden. Und dann gab es danach nur noch kleinere Versuche des Driftens mit dem Schiff als Plattform. Und weil aber die Polarnacht, also der arktische Winter, wo es eigentlich minus 40 Grad kalt wird, wo das Meereis zurückwächst, weil dieser Winter sich so stark verändert hat, weil es dort oben eben kein Land gibt und damit auch keine Wetterstationen, haben wir uns schon vor vielen Jahren vorgenommen, einmal so ein weltumspannendes Experiment zu machen mit 20 Nationen, die sich beteiligen, damit wir diese großen Fragen lösen können, was bedeutet eigentlich der arktische Winter für unser Klima? Und das ist ganz wichtig, denn wahrscheinlich gibt es Zusammenhänge zu Extremwettern und auch zu Wetterveränderungen, die wir noch herausfinden müssen, um sie in unsere Klimamodelle einspeisen zu können.
Es klingt bei Ihnen eine große Begeisterung durch, sich im Eis einfrieren zu lassen. Ich weiß nicht, ob die jeder teilen kann. Wären Sie gerne auf der Polarstern, dem Forschungsschiff?
Also das ist ein tolles Forschungsschiff. Ich habe jetzt schon viele Expeditionen dort gemacht und hatte auch die letzte sehr späte Fahrt, wo wir im Oktober, November aus der Arktis zurückgekommen sind. Und wenn es dort oben so dunkel wird, wenn sich die Landschaft also so verändert, die Sonne immer nur noch ein bisschen über dem Horizont mal steht, das ist ein unglaubliches Gefühl. Dann versteht man auch erstmal so richtig in dieser Eiswüste, was für ein merkwürdiger, fremder Teil unseres Zuhause das ist. Ich bin ja Tiefseeforscher, aber meine Aufgabe ist dann noch unter das Eis zu schauen, in einen Ozean, den keiner kennt, weil dort, wenn Eis oben drauf ist, kann man kaum mit Forschungsrobotern oder U-Booten dann abtauchen. Das ist dann sehr schwierig oder gefährlich gar. Und für mich ist das einfach fantastisch, dass wir, während sich alles verändert, wir noch so wenig über diese Regionen wissen. Das Einfrieren ist besonders, weil jetzt die Fahrtabschnitte dadurch sehr lange werden. Das Schiff ist ja jetzt seit 2 Monaten eingefroren. Uns geht es auch darum, die Arktis noch einmal so zu dokumentieren, wie sie eigentlich eher repräsentativ ist für die alte Arktis. Weil, wie gesagt, wahrscheinlich in schon einer Generation verändert sich das System noch mal so sehr, dass das dann auch alles ist, was wir über die polare Nacht haben, an das Wissen, was wir jetzt erzeugen.
Sie haben es gesagt, bei Ihnen ist es eigentlich die Tiefseeforschung. Sie sind ganz tief abgetaucht in die Ozeane, und in diesen Tiefen waren weniger Menschen als im Weltall. Diese dunkle Welt, da ist ja eigentlich nur dunkel. Kann man da noch was sehen? Wie sieht es da aus?
Genau, also wenn man mit dem U-Boot abtaucht, dann macht man Licht an, und im Scheinwerferlicht sieht man dann, dass die Tiefsee keine Wüste ist, sondern voller verschiedener bunter, oft bunter Landschaften. Dass es auch Vielzahl von Leben gibt, was ganz anders aussieht als das Leben an Land. Auch anders kommuniziert, zum Beispiel mit Licht, weil es in der Dunkelheit besonders gut gelingt. Mit der sogenannten Biolumineszenz, also dem Selbstleuchten. Und dann gibt es also wirklich immer erstaunliche Begegnungen von dem verrückten Leben, was in der Tiefsee ist, über das wir ja noch kaum etwas wissen. Wir haben noch nicht mal einen Promille der Tiefsee erforscht. Also da ist immer was Neues zu entdecken. Und ich selber habe mich da besonders mit der Rolle des Ozeans in Stoffkreisläufen wie Methanflüssen beschäftigt, aber auch dem Kohlenstoffkreislauf. Wie viel Kohlenstoff kann der Ozean durch die Biologie eigentlich speichern? Und das ist ein lebenslanges Forschungsgebiet. Jetzt bin ich natürlich Direktorin, habe also ein bisschen mehr mit dem Management als mit der direkten Forschung zu tun. Aber noch immer ist es mir eine riesige Freude, diese verschiedenen Blicke auf die Erde, die uns ja da wirklich manchmal wie ein fremder Planet vorkommt, die zusammenzuführen. Und wir schreiben gerade auch über das Verhältnis Mensch und Tiefsee. Also es gibt wirklich auch für die Tiefsee viele Fragen, wie das Meer, wie der Ozean zukünftig noch eine immer wichtigere Rolle in der Zukunft des Menschen spielt.
Diese Fragen haben Sie ja schon als ganz junge Biologin in Ihrer Doktorarbeit beschäftigt, eben diese methanfressenden Bakterien, die es da gibt. Also Methan ja eines der Klimagase, und da gibt es Bakterien, die das sozusagen umwandeln, und deswegen haben wir gar nicht so viel Methan in der Luft. Also da ist auch wieder der Ozean sozusagen ein entscheidender Punkt für die Regulierung unseres Klimas.
Ja, und das ist einfach so verrückt, sich immer wieder klar zu werden, und auch das lernen wir Menschen ja gerade erst, dass es um uns herum eben eine Vielzahl von Lebewesen, zum Teil Einzeller oder oft sind es Einzeller, gibt, die eigentlich überhaupt unser Zuhause, in dem wir leben können, bauen und begleiten und uns gesund halten. Und dieses Verständnis, dass selbst unten in der Tiefsee dann die sogenannten methanfressenden Mikroorganismen eben zusammenarbeiten, das Methan kommt dann gar nicht erst in die Atmosphäre. Überhaupt deswegen können wir den Planeten Erde nur so beleben, wie wir das jetzt tun. Das ist doch schon verrückt, dass wir das alles jetzt lernen, wie wichtig die Natur für uns ist, wie viel Gutes sie uns in Anführungszeichen tut, obwohl jetzt die Natur natürlich nicht extra plant, aber es ist einfach so, und wie achtlos wir damit umgehen. Das finde ich wichtig, darüber zu sprechen, weil ja doch die meisten Menschen eher darauf reagieren, was habe ich denn davon von dieser Natur, die es zu schützen gilt. Und so Beispiele, wie viel eigentlich die Natur für uns tut, die helfen dann Menschen auch zu verstehen, dass wir einfach was tun müssen, dass wir so nicht weitermachen können.
Denken Sie als Biologin da eigentlich in anderen Zeiträumen?
Auf jeden Fall. Also als Wissenschaftler, und ich würde mich auch Erdsystemwissenschaftler nennen, lernt man ja sich, um überhaupt die Erde zu verstehen, sich sogar mit der Geburt der Erde und dem Entstehen des ersten Lebens zu beschäftigen und auch über Hunderte und Tausende und Jahrhunderttausende in die Zukunft schauen zu können und zu wollen. Und diese Zeitreisen, die wir als Erdsystemforscher machen, aus denen lernen wir ja ganz viel über die Frage, wie gehen wir Menschen mit der Erde um? Nämlich genau das, was wir jetzt 2-Grad-Ziel nennen, also die Erwärmung der Erde bei 2 Grad zum Halten zu bringen, spätestens besser noch bei 1,5 Grad. Warum überhaupt diese Gradzahlen? Weil wir das aus der Erdgeschichte wissen, nämlich vor 2 bis 3 Millionen Jahren war es das letzte Mal 2 bis 3 Grad wärmer als heute. Da hatten wir dann aber auch gleich 12 Meter mehr Wasserspiegel, was für unsere Zivilisation verheerend wäre, wenn man bedenkt, wie viele Menschen in Megastädten an den Küsten wohnen. Und dieses Wissen eben zusammenzuschnüren aus dieser ganzen Zeitgeschichte, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch für die Wissenschaft. Denn natürlich ist die Jugend heute oder überhaupt die Bürgerinnen und Bürger sehr interessiert, das Verständnis wirklich zu teilen, um auch mit dem Nachbarn besser streiten zu können, wenn es darum geht, lasse ich mal das Auto in der Garage stehen oder was für Möglichkeiten habe ich überhaupt jetzt als Mensch, meine Zukunft zu gestalten.
Sie kämpfen dafür, die Jugend geht auf die Straße für mehr Klimaschutz. Hand aufs Herz, glauben Sie tatsächlich, dass wir das irgendwie noch hinkriegen oder sind wir doch zu blind?
Ich glaube schon, dass wir es hinkriegen werden, weil es zeigt ja auch die Geschichte des Menschen und unseres Umgangs mit Technologie und unsere Transformation, die es immer wieder gab in der Menschengeschichte, dass es immer weitergeht, dass Entwicklung niemals aufhält. Ein Beispiel für mich ist immer, weil wir das ja auch kürzlich mit dieser Fernsehserie Charité ganz gut sehen konnten, wie lange es gedauert hat zu verstehen, dass man sauberes Wasser braucht, um gut zu leben, um nicht dauernd krank zu sein. Hygiene wichtig ist. Dass jetzt denkt überhaupt keiner mehr in Deutschland drüber nach. Hygiene ja selbstverständlich oder sauberes Wasser, kein Problem. Aber es ist noch längst nicht da für alle Menschen auf der Erde. Und es hat auch wirklich lange gedauert, bis die Wissenschaftler sich selbst davon überzeugt haben, sich gegenseitig geglaubt haben, ja, da sind krankheitsmachende Bakterien und die können wir nur wegkriegen, wenn wir Kanalisation haben. Und dann, wie lange es gedauert hat, die Städte umzubauen, mit wie viel Ärger, da mussten Menschen umgesiedelt werden. Aber all das ist trotzdem passiert. Und so sehe ich es auch beim Klimawandel. Wenn wir warten, gibt es mehr Kosten, mehr Leid, mehr Tote. Wenn wir etwas tun, wenn wir jetzt unser Wissen nutzen, dann kommen wir einfach besser weg. Und ich wünsche mir so sehr, dass in unserer Hightech-Welt, in der Welt der Bildung, dass wir genau das Wissen dafür einsetzen, dass wir eben Leid vermeiden und Ungerechtigkeit. Das könnten wir.
Das ist ein Appell. Zum Jahreswechsel nimmt man sich ja auch immer gerne was Gutes vor. Bei all den Schwierigkeiten rund um Klimaschutz, haben Sie vielleicht einen praktischen Tipp für uns, wo Sie sagen, wenn man sich was Gutes vornehmen will, das wäre das, was ich raten würde?
Ich finde es gut, wenn die Leute was finden, was für sie passt. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Und wenn man zum Beispiel auf die Angebote des Umweltbundesamtes geht und mal einfach eingibt, was mache ich denn alles so, dann kriegt man ausgespuckt, wie viel CO2 man erzeugt. Und dann kann man auch sehen, was sind denn so die größeren Treiber? Wo kann ich denn mal was anders machen? Oder man kann auch sagen, ich möchte jetzt einfach schon gerne, dass ein Teil meiner Mittel, die ich habe, genutzt werden, um in anderen Ländern Gutes zu tun. Das mache ich zum Beispiel. Also ich versuche mich komplett zu neutralisieren, dadurch, dass ich meinen CO2-Verbrauch gleich gleichzeitig woanders vermeide. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann lernt man auch unheimlich viel dabei. Und das finde ich einfach gut und das machen ja auch viele Menschen. Es ist nur besser, wenn man auch ungefähr versteht, was man tut. Leider gibt es auch Missverständnisse, nämlich zum Beispiel bei der Ernährung. Da sind ja viele, auch Jugendliche, ganz verzweifelt mit dem Fleischverbrauch. Und da muss man eben genau hingucken, wie man das steuern kann. Fleisch ist nicht gleich Fleisch und Gemüse auch nicht gleich Gemüse. Wenn wir zum Beispiel von nicht nachhaltig angebauten Avocados, Palmöl oder nicht nachhaltigem Soja leben, dann ist es unter Umständen doch schlechter, als wenn wir mal ein kleines bisschen vom Hausschwein um die Ecke essen. Also das muss man sich einfach vornehmen. Das hat was mit Wissen zu tun und mit Hingucken und drüber reden. Und da wünsche ich mir für alle auch noch mehr Zugang, mehr einfachen Zugang in die doch einigermaßen komplexe Welt.
Frau Boetius, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gern geschehen.